HR-Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Als der Tag der Arbeit erfunden wurde im 19. Jahrhundert, da kämpfte man gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen und redete übers Proletariat. Heute reden wir über den Arbeitsmarkt, über Beschäftigungsverhältnisse und Digitalisierung. Deshalb ist es auch interessant, bei Jutta Rump nachzufragen, der Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability, also der Beschäftigungsfähigkeit der Menschen. Die Wirtschaftswissenschaftler benutzen den Begriff der Hidden Champions, heimliche Gewinner. Damit werden relativ unbekannte kleine oder mittelständische Unternehmen bezeichnet, die in ihrem Markt jedoch Marktführer sind. Und davon gibt es in Deutschland recht viele. Der Arbeitsmarkt war lange in Unruhe. Mittlerweile sieht es da in Deutschland wieder sehr gut aus. Aber die Arbeitswelt verändert sich. Wie sicher sind Arbeitsplätze vor dem Hintergrund technischer Entwicklung? Hören Sie Jutta Rump im Gespräch mit Claudia Wehrle.
Frau Rump, die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist so gut wie schon lange nicht mehr. Warum?
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist deshalb sehr gut, weil wir in einer sehr, sehr stabilen wirtschaftlichen Lage uns befinden. Wir sind, was Produktion betrifft und unsere Produkte, Weltmarktführer in vielen, vielen Bereichen. Wir haben eine unglaublich hohe Dichte von Hidden Champions in den Unternehmen. Und selbst im Dienstleistungsbereich haben wir uns sehr stark spezialisiert auf wissensintensive Dienstleistungen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit gefragt sind.
Wenn Jobs geschaffen werden, was sind denn das dann für Jobs? Sind das Vollzeitstellen? Sind das eher Teilzeitstellen?
Naja, es kommt so darauf an. Wir haben eine sehr starke Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen in Deutschland. Das heißt, wenn wir sagen, die Arbeitsmarktsituation ist sehr gut, dann können wir schon nicht davon ausgehen, dass das alles Vollzeitjobs sind, sondern das sind zu einem nicht unerheblichen Teil auch Teilzeitjobs, wobei das nicht unbedingt nur die klassische Teilzeit ist, sondern wir beobachten zunehmend auch sogenannte Vollzeitähnliche Teilzeit. Das sind Teilzeitmodelle so ab 75% aufwärts. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, es gab noch nie so viele Menschen in Beschäftigung wie im Moment, kombiniert mit einer sehr starken Flexibilisierung von Arbeitszeit, wobei man auch hier einen zweiten Punkt zum Thema machen muss. Nicht selten sind das auch flexible Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
Vieles ist im Wandel. Märkte verändern sich, Unternehmen strukturieren sich um, auch bei Arbeitsabläufen ist in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren sehr, sehr vieles in Bewegung geraten. Ich denke mal, dass Roboter Autos zusammenbauen, das ist ja schon lange gang und gäbe, aber dieser Prozess geht ja weiter. Also gerade in den vergangenen Monaten war das Stichwort Industrie 4.0 ein ganz großes Thema. Zunächst mal, was muss man sich genau darunter vorstellen?
Digitalisierung Industrie 4.0 bedeutet die Vernetzung von Systemen und Maschinen. In dem Sinne, dass Maschinen mit Maschinen kommunizieren und kooperieren. Das ist ein wichtiges Thema. Digitalisierung als solches bedeutet aber ein Stück weit tatsächlich die Vernetzung und die Verknüpfung.
Wie weit ist dieser Trend, also die Industrie 4.0, denn wirklich fortgeschritten? Ich denke mal, da gibt es ja, gerade wenn wir in den Industriebereich schauen, von Unternehmen zu Unternehmen, möglicherweise sogar von Branche zu Branche, sehr große Unterschiede.
Also Industrie 4.0 ist vielfach in den Köpfen von Managern sehr weit fortgeschritten. Wenn wir uns die Praxis anschauen, stellen wir fest, dass Industrieunternehmen, insbesondere diejenigen, die Global Player sind, die schon ziemlich weit fortgeschritten sind für das, was heute möglich ist. Und wir tatsächlich auch sehen, dass die Planung dahingehend, ganze Produktionen extrem digitalisiert zu gestalten, in der Roboter zusammenarbeiten, in denen tatsächlich auch das Produkt durch die Produktion den eigenen Weg findet. Also es geht nicht mehr, wie das vorher war, in Form eines Fließbandes oder einer Fließfertigung, sondern man sucht sich den Weg da, wo gerade was frei ist, und das alles wird gesteuert. Und da sind schon, wenn ich mir die großen, insbesondere Automobilhersteller anschaue, die sind da schon ziemlich weit im Denken.
Also das heißt, Maschinen kommunizieren mit Maschinen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, was so Lagerhaltung angeht. Da ist höchstens noch jemand, der irgendwo ganz oben in einem Büro sitzt oder an einem Bildschirm sitzt und dann kontrolliert, ob das auch alles mit rechten Dingen zugeht.
Ja, oder nehmen Sie die Chemie. Auch da, also mit anderen Worten, Produktion im Sinne von Industrie 4.0 ist nicht nur eine theoretische Diskussion, sondern es findet zunehmend tatsächlich in den Produktionsbetrieben statt.
Nun sind das einzelne, ich sage nochmal Gebäude, aber ich denke, gerade große internationale Konzerne haben ja Dependancen in ganz verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kontinenten. Muss man sich das wirklich als ein ganz großes Netz so vorstellen?
Ja, also man kann sich das wirklich grenzüberschreitend vorstellen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, Industrie 4.0 ist mit erheblichen Investitionen auch verbunden, ist teuer. Das heißt, wenn Sie sich entscheiden, da rein zu investieren, dann brauchen Sie schon natürlich irgendwo einen bestimmten Standort. Und da ist die Frage, ob Sie das in Deutschland investieren oder ob Sie das in USA investieren oder ob Sie das in China investieren. Diese Frage steht natürlich für viele im Raum. Und es gibt eine Reihe von Betrieben, die haben sich explizit auch für den Standort Deutschland entschieden, um hier zu investieren. Und das sichert natürlich diesen Standort und es sichert auch Arbeitsplätze.
Das ist der Industriebereich. Wie sieht es in anderen Bereichen aus? Wie sieht es im Handwerk aus? Wie sieht es in der Landwirtschaft aus?
Digitalisierung findet sich in allen Bereichen, in allen Wirtschaftsbereichen, die wir kennen und letztendlich auch in unserem privaten Bereich. Nehmen wir alleine mal das Büro. Ich meine, wir reden heute von mobilen Arbeitsplätzen. Was ist denn eigentlich ein mobiler Arbeitsplatz? Ein mobiler Arbeitsplatz ermöglicht es Ihnen, dort zu arbeiten, wo Sie gerade sind. Und Sie sind verknüpft und vernetzt mit Ihren Kollegen. Und das ist alles eigentlich technisch möglich. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, dann muss man natürlich auch sagen, dass es bestimmte Prozesse und bestimmte Aufgaben gibt. Da ist die Frage, ob man da in Zukunft noch uns beide braucht oder ob nicht ein System für uns die Lösung gestaltet. Also mit anderen Worten, in all jenen Arbeitsprozessen, in denen wir eine gewisse, wir nennen das eine kognitive Routinetätigkeit haben, also da eine gewisse Wiederkehrbarkeit in diesem Arbeitsprozess drin ist, da kann man schon einen Algorithmus drauflegen.
Nennen Sie doch mal ein praktisches Beispiel, naja, was könnte das sein?
Zum Beispiel in der Versicherung, in der Schadensabwicklung. Das ist ein Prozess, der eine relativ hohe Wiederkehrbarkeit hat. Das können Sie eigentlich durch ein System definieren und das können Sie letztendlich dort abbilden. Brauchen wir da tatsächlich noch so viele Versicherungskaufleute? Oder gehen Sie mal einfach in eine Bank hinein? Wann waren Sie das letzte Mal in Ihrer Filiale und haben was gemacht? Wie machen Sie Ihre Bankgeschäfte? Wahrscheinlich online. Überlegen Sie mal, was es bedeutet. Oder beispielsweise im Büro als solches Bürokommunikation. Im Vorzimmer sitzt da heute eigentlich noch die klassische Sekretärin oder der klassische Sekretär? Nein, da sitzt eine Assistentin oder eine Referentin oder ein Referent. Aber was sind deren Aufgaben? Das sind nicht mehr die Aufgaben, die wir eigentlich mal dafür vorgesehen haben.
Stenografierendes Auto.
Steno, gibt's das überhaupt noch?
Wird's Büros ohne Menschen in Zukunft geben? Was glauben Sie?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir Menschen weiterhin Jobs haben, aber sie werden sich verändern. Worin wir erhebliche Zuwächse haben werden, werden Berufe sein und Arbeitsplätze sein, in denen es auf soziale Interaktion ankommt, in dem es um Kreativität geht, in dem es um die Gestaltung solcher Systeme und Prozesse geht, in denen wir emotionale Kompetenzen brauchen an irgendeiner Stelle. Wir haben ja genug davon. Und was man in der Tat auch hat, wir erleben ja in vielen, vielen Branchen immer wieder den Hinweis, dass die Personen, die dort tätig sind, kaum noch Zeit haben. Wenn Sie sich überlegen, dass Sie Routinetätigkeiten vielleicht ersetzen können durch die Technologie, dann haben Sie vielleicht wieder Zeit für ganz andere Dinge, die für den Job extremst wichtig sind.
HR Info. Funkkolleg Sicherheit.
Zeit ist in der Arbeitswelt ein wichtiger Faktor. Die Professorin Jutta Rump berät und begleitet Unternehmen bei Veränderungsprozessen. Als Direktorin des Instituts für Beschäftigung in Ludwigshafen hat sie die Herausforderungen im Blick, die sich in der Arbeitswelt der Zukunft stellen. Sie ist auch Mitglied der Kommission Initiative Neue Qualität der Arbeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Mit Claudia Wehrle hat sie auch über Sicherheitsbedürfnisse und Ängste gesprochen, die dabei eine große Rolle spielen.
Auf welche Trends wir uns in Zukunft einstellen müssen, darüber haben wir gesprochen. Aber wenn so große Veränderungen anstehen und viele spüren das ja auch schon in ihrem Arbeitsalltag, da haben viele auch Angst vor. Vor was genau fürchten sich viele Menschen?
Das ist im Moment eine sehr diffuse Angelegenheit. Ich denke, dass viele Menschen sich fürchten. Ich weiß gar nicht, ob fürchten der richtige Ausdruck ist. Also sie haben ein gewisses Unwohlsein. Ich glaube, einerseits in Bezug auf die Geschwindigkeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die ist extremst schnell. Und das lässt sich eben sehr deutlich erklären mit dieser Vernetztheit. Sie erleben heute alles in Echtzeit mit. Und wenn Sie etwas in Echtzeit miterleben, dann haben Sie auch nicht selten das Bedürfnis, darauf zu reagieren. Was dann dazu führt, dass der Gegenüber ebenfalls glaubt, reagieren zu müssen, und dann befinden Sie sich in dieser Beschleunigungsschleife. Das heißt, diese Geschwindigkeit hat nicht nur etwas mit der Technik zu tun, sondern hat etwas damit zu tun, was wir Menschen aus der Technik und aus dieser Echtzeit und diesen Reaktionsmöglichkeiten machen. Und das führt bei vielen Menschen schon dazu, dass sie ein Unwohlsein haben.
Also dadurch, dass wir via Internet genau mitbekommen, was passiert beispielsweise auch in China, in Indien, in Südamerika, in Alaska, kriegen wir da nicht alles mit, aber wir kriegen noch zumindest einen Teil mit. Und deswegen rückt es so bedrohlich nahe.
Ich kann Ihnen mal ein schönes Beispiel nennen. Weihnachten, erster Weihnachtstag. Wir haben in unserer Familie 2 Austauschstudenten. Eine kommt aus Chile. Und es war, ich weiß nicht, so am Nachmittag gegen 14 Uhr bekommt sie eine Nachricht über WhatsApp von ihrer Familie, dass sie sich keine Sorgen machen müsse, sie hätten gerade ein starkes Erdbeben. Das war 5 Minuten, nachdem das Erdbeben von 7,7 in Chile, im Süden von Chile, passiert ist. 5 Minuten danach. Es hat genau 20 Minuten gedauert und ich hatte Breaking News auf meinem Smartphone. Und das zeigt es eigentlich sehr deutlich. Und das bedeutet, wir Menschen sind dann in diesen Logiken gefangen und haben gar keine Zeit mehr, eigentlich so richtig zu überlegen. Das ist nämlich das Nächste. Wenn Sie nämlich dann in dieser Schleife sind, dann reagieren Sie automatisch, intuitiv, und viele Menschen denken dann, habe ich eigentlich noch Zeit, um mal nachzudenken, um einfach mal zu reflektieren, was passiert hier? Und das betrifft nicht nur Sie und mich, sondern das betrifft logischerweise auch Politiker, das betrifft Wirtschaftsmenschen. Und damit quasi sind wir in diesem Hamsterrad. Und das sehen sehr viele Menschen mit großer, großer Sorge.
Geschwindigkeit haben Sie angesprochen. Wie sieht es aber mit der Komplexität aus? Prozesse werden ja nicht gerade einfacher.
Natürlich. Also das Thema Komplexität ist dann das Nächste. Und wenn Sie das nochmal kombinieren mit Verdichtung. Also wir haben Geschwindigkeit, Komplexität und Verdichtung. Wenn da natürlich mehrere Spieler und die Vernetzung da ist, dann haben Sie logischerweise eine ganz andere, nicht nur Dynamik, sondern also sind einfach ganz, ganz viele Protagonisten in diesem System drin, ganz viele Dinge, die es zu beachten gilt. Und das soll ich dann in der Tat auch in irgendeiner Weise managen und steuern und lenken und soll meinen Platz darin finden. Also die Arbeitswelt bildet das 1:1 ab. Und das führt uns unweigerlich dazu, welche Kompetenzen und Qualifikationen brauche ich, um in einem solchen Kontext über Wasser zu bleiben.
Was bedeutet das nun für den Einzelnen? Muss ich mir wirklich Sorgen machen, dass ich vielleicht diesen großen Anforderungen oder diesen immer komplexer werdenden Anforderungen gar nicht mehr gerecht werden kann?
Ich würde es mal so formulieren: Anforderungen an Arbeitsplätze verändern sich. Und das bedeutet, dass bestimmte Kompetenzen ganz zentral werden. Zum Beispiel Lernbereitschaft und Lernfähigkeit, Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit kombiniert mit Selbstmanagement. Das sind zum Beispiel 5 Kompetenzfelder, die sind in der Arbeitswelt unter diesen Bedingungen extremst wichtig. Und da müssen wir uns einfach fragen, ob jeder, der auf dem Arbeitsmarkt unterwegs ist, genau diese Kompetenzen mitbringt. Ich glaube grundsätzlich, dass wir Menschen das haben. Vielleicht kann es sein, dass einige von uns das im Laufe des Arbeitslebens und des Lebens auch abtrainiert bekommen haben. Kann durchaus sein. Aber es ist wichtig, um in dieser Arbeitswelt tatsächlich auch die nächsten Jahre sehr erfolgreich sein zu können.
Was glauben Sie, wer werden die Verlierer sein dieser Prozesse?
Ich denke, dass diejenigen Verlierer sein werden, die einen bestimmten Job haben, den Job abarbeiten, um Geld zu verdienen und ein Stück weit nicht über den Tellerrand hinwegschauen und damit diese Entwicklungen nicht vorzeitig erkennen und dann in der Tat in die Falle hineinlaufen können, dass irgendwann vielleicht ihr Arbeitsplatz so nicht mehr sein wird und vielleicht gar nicht mehr da sein wird.
Nennen Sie ein Beispiel, was könnte das sein?
Also wenn ich beispielsweise eine Ausbildung gemacht habe in irgendeinem Bereich, wir gehen mal wieder zurück in die Versicherung. Ich bin Versicherungskauffrau, mache meinen Job, gehe jeden Morgen hin, mache meinen Job und ansonsten tue ich mich schwer, an Weiterbildungen teilzunehmen. Wenn Veränderungen kommen, bin ich auch etwas zurückhaltend. Und eigentlich möchte ich nur meine Arbeit machen und dann irgendwann möchte ich in Rente gehen und gucke nicht rechts und links. Dann kann das in der Tat passieren, dass mein Arbeitsplatz sich extremst verändert und vielleicht irgendwann tatsächlich durch Digitalisierung auch ersetzt wird. Und was mache ich dann?
Das können aber durchaus Menschen sein, die, ich sag mal, bislang ihre Arbeit wirklich zur vollsten Zufriedenheit erledigt haben, die auch wirklich einen guten Job gemacht haben.
Und das, finde ich, muss man auch mal zur Sprache bringen. Ich finde, das ist immer so ein Tabuthema. Aber das ist ein Tabu, das bewegt sich auf der Hinterbühne. Und ich finde, man muss das ehrlich gesagt mal auf die Förderbühne zerren. Denn jetzt haben wir noch Zeit, um genau diesen Wandel, der kommt, zu gestalten. Und das bedeutet auch, dass wir alle Menschen mitnehmen können. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir das jetzt zur Sprache bringen, uns Gedanken darüber machen, was passiert in bestimmten Branchen, in bestimmten Unternehmen, mit bestimmten Arbeitsplätzen, in bestimmten Ausbildungsberufen, um dann zu überlegen, was bedeutet das für die Menschen, die bisher einen tollen Job gemacht haben, die wir mitnehmen müssen und die wir tatsächlich auch in diese neue Welt hineintragen, nicht nur tragen müssen, sondern hineinbringen müssen, ihnen ein Stück weit auch diese Qualifikation und Qualifizierung geben müssen, damit sie auch in nächsten Jahren noch ihr Geld verdienen können, um tatsächlich auch davon leben zu können.
Das heißt Weiterbildung?
Weiterbildung und, wenn ich ganz ehrlich sein soll, auch mal die Ausbildung zu überdenken. Ich bin mir nicht sicher, ob die Ausbildungsberufe, die wir im Moment haben, tatsächlich digitalisierungs- und zukunftstauglich sind. Ich bin ein Fan der dualen Ausbildung, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, dass viele von diesen Ausbildungsberufen ein Curriculum haben, das gestaltet wurde vor 20 Jahren und das definitiv nicht die Gegenwart und auch nicht die Zukunft abbildet. Und da müssen wir einfach hingehen, diese Ausbildungsberufe ein Stück weit zu überprüfen. Wenn wir dann nach feststellen, die sind zukunftstauglich, ist es super. Und ansonsten müssen wir daran arbeiten. Wir dürfen junge Menschen heute nicht in Ausbildungsberufe schicken, von denen wir heute wissen, dass sie nicht in den nächsten 10 Jahren standhalten werden.
Viele junge Menschen wollen auf die Universität gehen, sie wollen zur Hochschule gehen, wenn sie ihren Schulabschluss in der Tasche haben. Aber das ist mit denen, die sagen, das ist nichts für mich.
Also grundsätzlich muss man sagen, dass viele junge Menschen mehr als in der Vergangenheit heute die Wahlfreiheit haben. Sie können sich entscheiden, ob sie in eine duale Ausbildung gehen oder ob sie die Hochschule besuchen. Das war bis vor einigen Jahren überhaupt nicht der Fall. Das war in der Tat auch ein Glücksgriff für diejenigen, die eine duale Ausbildung angeboten haben. Jetzt haben 50% eines Jahrgangs die Wahlfreiheit und das tun sie. Sie wählen. So, das heißt, für diejenigen, die sich nicht für die Hochschule entscheiden, sondern in die duale Ausbildung hineingehen, da würde ich schon auch empfehlen, zu schauen, inwiefern auch das, was als Inhalte dort vermittelt wird, auch zukunftstauglich ist. Und ich würde auch diesen jungen Menschen mit auf den Weg geben, nicht nur auf die duale Ausbildung zu setzen, sondern danach auch in die Weiterbildung zu investieren, um sich immer beweglich zu halten, um ihre Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit, Lernbereitschaft und Lernfähigkeit auch zu halten. Und ich würde in der Tat auch den Betrieben empfehlen, es nicht nur bei der dualen Ausbildung zu belassen, sondern auch ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen darüber hinaus eine lebenslange Weiterbildung anzubieten.
Da passiert im Moment aber auch schon in vielen Betrieben sehr viel, also dass ein berufsbegleitendes Studium beispielsweise noch angeboten wird, dass Mitarbeiter freigestellt werden können, wenn sie sich weiterqualifizieren wollen. Also ich glaube, da sind einige Unternehmen, auch kleine und mittlere Unternehmen, wirklich schon recht gut dabei.
Da haben wir in den letzten 10 Jahren eine tolle Entwicklung gemacht. Das muss man in der Tat sagen. Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und in den letzten 10 Jahren ist Unglaubliches passiert und das finde ich ganz klasse. Was wir allerdings auch brauchen ist, ich finde, wir müssen auch in die Hochschulen gehen. Also auch die Hochschulausbildung muss in der Tat auch überprüft werden. Wir müssen das genauso für die Hochschulausbildung tun und auch da würde ich in der Tat dieses Erfolgsmodell der Dualität aus der dualen Ausbildung würde ich gerne übertragen wollen, auch auf die Hochschulausbildung.
Das heißt aber nicht, dass jede Hochschulausbildung ein duales Studium sein
muss. Muss nicht sein. Es gibt bestimmte Studiengänge, da tun sich in der Tat viele auch schwer, das zu tun. Aber es gibt eben genauso viele Studiengänge, da macht das schon wirklich Sinn. In der Technik beispielsweise, in der Ökonomie, in der sozialen Arbeit, in der Gesundheitswirtschaft. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, diese Dualität auch in die Hochschule zu übertragen.
Wenn wir nun den Blick auf diejenigen lenken, die im Betrieb sind, ja, für die spielt der Vorgesetzte, der Abteilungsleiter eine ganz wichtige, eine ganz zentrale Rolle. Wie kann so jemand so einen Veränderungsprozess mitgestalten, mit begleiten, auch um den Mitarbeitern vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen auf das, was da auf sie zukommen könnte?
Führungskräfte sind das Zünglein an der Waage und auch die Leute, die im Personalbereich arbeiten. Die Führungskraft ist eigentlich diejenige, die, wir nennen den immer den Change Change Agent, also jemand, der die Veränderung eigentlich managt und ein Stück weit auch die Veränderung umsetzen muss in den Teams, in den Abteilungen, in den Bereichen. Und das bedeutet, dass eine Führungskraft den Veränderungsprozess gemeinsam mit den Mitarbeitern auch gestalten muss. Und damit ist klar, dass eine Führungskraft schon ein Bild haben muss, wohin sich auch der Bereich, das Team und die Abteilung hin entwickelt. Und mit einer klaren Information und Kommunikationspolitik ein Stück weit auch diese Befürchtung von Menschen nehmen kann. Wir teilen in der im Personalgeschäft die Kompetenzfelder von Führungskräften in zwei Bereiche. Das ist einmal Managementkompetenz. Das haben die meisten ziemlich gut drauf. Und das andere ist sogenannte Leadership-Kompetenz. Das ist dieses Fingerspitzengefühl, das ist die Sozialkompetenz. Das ist das offene Ohr zu haben, dieses Interaktive, dieses Zwischenmenschliche. Und bei Leadership-Kompetenzen muss man auch feststellen, entweder sie haben es oder sie haben es nicht. Ich meine, sie können es natürlich schon trainieren, so ist es nicht. Aber ein Stück weit muss man schon sagen, an der einen oder anderen Stelle hat die ein oder andere Führungskraft vielleicht in dem Bereich noch ein bisschen Nachholbedarf, ist aber sehr wichtig, wenn viele, viele Veränderungen kommen.
Was heißt das nun für die Beschäftigten selber? Wie können die mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, mit ihren Befürchtungen umgehen?
Das Erste, was ganz wichtig ist, ist, sich klarzumachen, was ist eigentlich die Ursache ihrer Befürchtung. Ist es die Geschwindigkeit? Ist es die Verdichtung? Ist es die Komplexität? Ist es auch ein Stück weit nicht zu wissen, wohin sich mein Beruf entwickelt oder mein Arbeitsfeld entwickelt? Klarzumachen, was ist eigentlich die Ursache meiner Befürchtung? Vielleicht ist es ja auch ein Mixtum aus allem zusammen. Dann als Nächstes sich klarzumachen, Selbstmanagement und Eigenverantwortung spielt eine wichtige Rolle. Nicht zu warten, dass irgendjemand etwas für mich tut, sondern auch etwas für mich selbst zu tun. Drittens, sich klarzumachen, sie brauchen auch ruhige Plätze. In dieser Welt sind sie immer erreichbar. Es ist eher eine Frage der Verfügbarkeit. Also, wann nehmen sie sich mal raus aus diesem Kreislauf? Wann stellen sie das Handy einfach mal ab? Wann sagen sie einfach, ich bin jetzt nicht verfügbar? Für Familie, das wird schwierig werden, aber zumindest für den Arbeitgeber und die Führungskraft und die Kollegen und Kolleginnen. Also ein Stück weit sich klarzumachen, erreichbar sind sie immer. Verfügbar ist eine andere Frage. Und ich glaube, das sind so drei Dinge, mit denen man zumindest mal versuchen kann, sich ein Stück weit zu emanzipieren in diesem Hamsterrad.
Sich der eigenen Stärken bewusst zu sein, ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Bereich. Wo sind die eigenen Stärken?
Ja, also Sie können nur dann wirklich exzellent sein, wenn Sie nach Ihren Stärken und Talenten eingesetzt sind, beruflich wie privat. Und das wäre dann eigentlich der vierte Punkt. Sie werden dann besonders gut unterwegs sein in der Zukunft, was auch immer die Zukunft bringt, wenn Sie das lieben, was Sie tun. Und sich dessen auch klar werden. Und dann zu schauen, wenn man in der, das ist übrigens auch eine Chance von Veränderung. Denn wenn sich vieles bewegt, dann haben Sie die Möglichkeit, vielleicht genau das in die Wege zu leiten und genau das für die nächsten Jahre für sie möglich zu machen. Worauf sie vielleicht gar nicht gekommen wären, wenn es jetzt nicht zu dieser massiven Veränderung kommen würde. Also so gesehen, vielleicht sich mal die Frage zu stellen, wann vergessen sie Zeit? Denn wenn sie irgendwann Zeit vergessen, dann machen sie mit Sicherheit das, was sie extrem gut können und was sie lieben.
Das heißt, Veränderungsprozesse mitgestalten, nicht die Hände in den Schoß legen?
Ja, absolut.
Was geben Sie den Menschen mit auf den Weg?
Sehr proaktiv in die Zukunft zu blicken, selbst in die Hand zu nehmen und sich immer klar zu machen, sie können was bewegen.
Die Veränderung der Arbeit in einer zunehmend digital ausgerichteten Arbeitswelt. Das war ein Funkkolleg extra mit Jutta Rump, Professorin an der Hochschule Ludwigshafen und Direktorin des Instituts für Beschäftigung. Das Gespräch führte Claudia Wehrle.
HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Den Podcast zu dieser Sendung finden Sie auf hinforadio.de und auch auf der Funkkolleg-Webseite funkkollegsicherheit.de. Mein Name ist Heike Liesmann.